Vielen Dank. Schaue ich nur, ob Sie mich so auch gut hören, nachdem ich auch das eine oder andere zum... Hört man mich gut? Fein. Vielen Dank. Ich bin dankbar, wieder hier sein zu dürfen, dankbar, viele vertraute Gesichter wiedersehen zu dürfen und dankbar für die Gelegenheit, neue Gesichter heute entdecken zu können. Und danke für diese Einstimmung. Ich glaube, das bringt uns mitten ins Thema, denn es geht nicht nur um die Dankbarkeit, die wir ob des Guten haben, sondern es geht um die Dankbarkeit, die wir trotz des Leidvollen haben. Und da sind wir schon bei diesem wichtigen Wort des Trotzes, der Trotzmacht des Geistes, wie es Viktor Frankl bezeichnet hat. Und gerade dann, wenn ein Mensch, den einige gekannt haben, einige gut gekannt haben, stirbt, dann ist das auch eine Gelegenheit zur Dankbarkeit, eine Gelegenheit zu sehen, was dieser Mensch verewigt hat, was man vielleicht gemeinsam verewigt hat. Denn, so sagt Frankl, das vergangene Sein ist nicht vergangen, sondern es ist eigentlich die sicherste Form des Seins, denn es ist das, was verewigt wurde. Frankl hat dieses schöne Bild von der Lebensscheune, was man in seine Lebensscheune eingebracht hat. Und dazu zählt Großes, aber auch vor allem vieles, vieles Kleines. Jede einzelne Begegnung mit anderen Menschen ist das, was in dieser Lebensscheune dann geerntet wurde. Und vielleicht ist das vorweg so eine Idee zur Dankbarkeit. Menschen, die mehr Freude im Leben empfinden, die ein erfüllteres Leben verspüren, sind jene, die auch gut darin sind, immer wieder in ihrer Lebensscheune dankbar spazieren zu gehen und dort zu entdecken, was schon alles verewigt wurde und dadurch motiviert sind, auch weiteres Gutes dieser Lebensscheune zuzuführen. Ich bin heute zum dritten Mal da und ich habe mich sehr nett im Vorfeld mit einem Herrn, der mir auch schon vertraut ist, unterhalten und gesagt, ich hoffe, ich habe heute wieder genug Neues zu erzählen. Und er hat gesagt, nein, nein, das Alte ist auch gut, das freut mich sehr. Also wenn es das eine oder andere gibt, das Sie schon einmal gehört haben, dann weiß ich jetzt, das darf auch sein. Denn von manchen Dingen, die können wir nicht oft genug hören. Es geht ja nicht immer darum, etwas Neues zu erfahren. Es geht ja auch darum, in gewissen Gedanken bestärkt zu werden. Und genauso werden wir das heute halten. Es wird hoffentlich einiges Neues dabei sein, was ich Ihnen mitgebracht habe. Aber es wird der eine oder andere Gedanke sein, der Ihnen vertraut ist und den Sie vielleicht schon einmal von mir gehört haben. Ja, es geht um die sinnvolle Heilkraft der Dankbarkeit. Wenn ich jetzt vielleicht noch einmal kurz ausholen darf, ich glaube, hier in diesem Kreise allen ist Viktor Frankl ein Begriff. Viele sind mit der Logotherapie sehr vertraut. Mit manchen war ich auch gemeinsam im Viktor Frankl Museum. Und vielleicht nur ganz kurz die Logotherapie. Wie hat Frankl diese bezeichnet? Er hat das im Englischen immer so schön gesagt, healing through meaning, also heilen durch Sinn, wäre die kürzeste Fassung und Beschreibung der Logotherapie. Anders hat er es auch genannt, eine Sinnlehre mit H gegen die Sinnlehre mit Doppel-E. Denn dort, wo ein Vakuum entsteht, dort, wo uns Sinnvolles fehlt, nistet sich halt auch leider Schlechtes leichter ein. Und das führt uns gleich direkt zur Dankbarkeit, denn die Dankbarkeit ist ein wunderbarer Schlüssel, um achtsam zu werden für all das Gute, das wir am besten schon in guten Zeiten einlagern können, damit gar kein Vakuum entsteht. Wenn wir uns dieses Zitat von Francis Bacon, das auch in der Einladung gestanden ist, noch einmal vor Augen führen. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Dann haben wir gleich eine sehr schöne Verbindung von Dankbarkeit und Sinn. Denn Freude entsteht nicht nur aus Dankbarkeit, Glück oder Freude, sondern eben auch aus Sinn und nicht umgekehrt. Ein Leben ist nicht sinnvoll, weil es freudvoll und glücklich ist. Ein Leben kann auch dann sinnvoll sein, obwohl es nicht immer glücklich ist, obwohl es Leiden gibt. Und Viktor Frankl ist deswegen so glaubwürdig, wenn er das sagt und von diesem bedingungslosen Sinn des Lebens spricht, weil er es ja vorbildlich vorgelebt hat. Denn, ich glaube, das können wir sagen, Frankl hat ein gelungenes Leben gehabt, er hat ein großes Vermächtnis für die Welt gehabt, alleine, dass wir heute hier sitzen und uns mit seiner Lehre befassen, ist ein Zeichen dafür, aber es war wohl sicher ein Leben, das von viel Leidvollem geprägt war. Und das war nicht nur die Zeit im Konzentrationslager, denn als Kind schon ist er aufgewachsen nach dem Ersten Weltkrieg in großer Hungersnot. Also er hat zwei Kriege miterlebt. Er hat die Hungersnot miterlebt, als kleines Kind die Armut miterlebt. Er hat die Gräuel des Zweiten Weltkrieges miterlebt. Er hat im Konzentrationslager seinen Vater verloren. Er hat also zurückgekehrt, ist nach Wien erfahren, dass seine geliebte Frau und seine Mutter, mit der er ins Lager kam, dass die leider auch verstorben sind, obwohl er bis zuletzt große Hoffnung hatte, zu ihnen zurückzukehren und ihm das auch lange Zeit im Konzentrationslager Hoffnung gespendet hat und am Leben gehalten hat. Aber er hat auch schon davor, in den besseren Jahren, also zwischen den Kriegen, in der Zeit der Wirtschaftsdepression auch wiederum viel Leidvolles erfahren und hat gesehen, wie viele junge Menschen hier in der Not und der Aussichtslosigkeit eines Arbeitsplatzes gelitten haben. Und immer hat er trotzdem einen Weg gefunden, um die Kostbarkeiten des Lebens zu entdecken, um dankbar zu sein und vor allen Dingen, um sich selbst dankbar zu erweisen. Am 2. September des heurigen Jahres war 25. Todestag von Viktor Frankl. Wir haben im Viktor Frankl Zentrum zu seinem Gedenken, durfte ich auch einen Vortrag halten zum Thema der Freude. Deswegen steht unser Herbst-Winter-Programm auch unter dem Titel der Freude. Ich habe da vorne ein paar Heftchen aufgelegt und wir haben lange überlegt, ist Freude ein adäquater Titel für einen Todesgedenktag? Darf man über Freude sprechen? Und wir haben uns entschlossen, ja, Viktor Frankl wäre auch ganz entschieden dafür gewesen, dass wir über das trotzdem Freudvolle sprechen. Und wenn wir auf ein Leben zurückblicken, dann kann man sich ja auch überlegen, woran wird denn das Leben bemessen? Wird es am Reichtum bemessen? Wird es an Orden, an Titeln bemessen? Oder an der Abwesenheit von Leid? Haben wir gerade darüber gesprochen? Wohl eher nicht, wenn wir auf Frankls Leben schauen. Oder geht es eben vielmehr darum, dass ein Leben dann reich war und erfüllt war, wenn viel Liebe zurückgelassen wurde? Wenn jemand geht, und wie schön jetzt dieser Bogen zu Ihrer Einstimmung auch passt, wenn ich denke, Zufall ist der Ort, an dem das Wunder nisten kann, wie Frankl immer so schön sagt. Worum geht es? Geht es nicht darum, dass ein Leben dann reich war, dass viel Freude von diesen Menschen gespendet wurde, trotz allem. Und wenn wir auf Frankls Leben schauen, dann können wir wohl sagen, ja, er hat viele Titel bekommen, 29 Ehrendoktorate, er hat unglaublich viele Auszeichnungen gehabt, er hat an vielen Universitäten studiert, ja, und vorgetragen. Er war wirklich ein anerkannter Professor und lange bevor er in Österreich zu der Anerkennung gefunden hat, war er vor allen Dingen in Amerika hoch gefeiert und hätte ja auch die Gelegenheit gehabt, mittels des Ausreisevisums nach Amerika zu gehen. Und er hat dieses Visum verfallen lassen aus Liebe zu seinen Eltern, die mit ihm in Wien unter Deportationsschutz noch standen, weil er als Arzt im jüdischen Spital gearbeitet hat. Wofür war er besonders dankbar? Es gibt einen Doktorentitel, eine Auszeichnung, für die er die größte Dankbarkeit und Freude empfunden hat. Das war in seinen späten Jahren 1993. Die North Park University wollte ursprünglich ihm und seiner Frau, die er ganz wesentlich auch sich verdient gemacht hat, damit seine Lehre weitergetragen wurde. Seine zweite Frau, die er nach der Rückkehr Wiens kennengelernt hat, Elli Frankl. Sie wollten beide gemeinsam ehren. Und er hat gesagt, er kann diese Ehrung nicht annehmen, gemeinsam. Diese Ehrung soll diesmal nur seiner Frau, seiner geliebten Ellie, zugutekommen, weil sie so einen hohen Verdienst hat an seinem Werk. Und erstmals hat nicht sie ihn begleitet zur Verleihung eines Ehrendoktorats, sondern erstmals hat er sie begleitet. Und er sagt, das war der schönste Titel seines Lebens und der, für den er am dankbarsten war. Er hat schon sehr schlecht gesehen zu dieser Zeit. Man hat ihn ganz vorne in die erste Reihe gesetzt. Und seine Frau kam eben auf die Bühne, hat den Talar bekommen, hat die Auszeichnung bekommen. Und er war so ergriffen von diesem Moment. Und obwohl er wirklich schlecht gesehen hat und auch schlecht alleine gehen konnte, wusste er, er sitzt ganz vorne in der Reihe, wusste, der Weg ist frei. Und so hat sich, und die Ellie beschreibt das so rührend in dem Buch Victor und Ellie, ein Buch, das leider vergriffen ist. Hedden Klingberg hat dieses Buch geschrieben, wo die Liebesgeschichte der beiden und die Lebensgeschichte beschrieben ist. Und sie sagt, und dieser fast blinde Mann, sagt sie, ist da auf die Bühne hinaus und hat ihren Kopf gehalten und sie geküsst und beiden sind die Tränen runtergelaufen und das war ein besonders krönender Moment und ich glaube einer, der zeigt, wie groß die Liebe dieses Mannes war, die er auch ins Leben gebracht hat. Und beide gemeinsam waren ja nicht nur von dieser gemeinsamen Liebe getragen, sondern auch von diesem gemeinsamen Werk, an dem sie gearbeitet haben. Viele wissen das hier von Ihnen. Ich erwähne es trotzdem immer gerne bei der Gelegenheit. Seine Geliebte Ellie Frankl lebt ja nach wie vor in der Mariannengasse, wo wir den Sitz unseres Zentrums haben und des Museums. Daneben ist die Wohnung, in der Victor und Ellie gewohnt haben. Diese Wohnung wurde ihnen bei seiner Rückkehr nach Wien zur Verfügung gestellt. Und sie lebt nach wie vor dort. Und es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie diese mittlerweile natürlich gebrechliche alte Frau trotzdem von einer Lebensfreude ist, ja, auch darauf besteht, dass sie die Wohnung selber putzt, dass sie jeden Tag sich ihr Mittagessen holt, einmal runterfahrt und wenn sie dann sieht, dass andere Menschen ins Museum kommen oder junge Menschen zu den Schülerworkshops kommen, dann sagt sie immer, das hätte dem Victor gefallen, weil das war sein Ansinnen, diese wertvolle Lehre auch unter die Menschen zu bringen. Und für uns ist das natürlich eine besondere Auszeichnung, sie da so nah bei uns zu wissen. Als Viktor Frankl verstorben ist, er hat offensichtlich gewusst, dass seine Tage zu Ende gehen nach dieser letzten schweren Operation, hat er seiner geliebten Ellie auch eine Widmung hinterlassen und er hat ihr gesagt, dass er in einem seiner Bücher eine Widmung hinterlassen hat. Sie hat lange gebraucht, bis sie es gefunden hat. Es gab ein genaues Ordnungssystem in der Bibliothek und er hat offensichtlich gewusst, dass sie alle paar Monate jedes Buch rausnimmt und abstaubt und da auch einmal aufmacht. Und in einer der historischen Ausgaben vom Trotzdem Ja zum Leben sagen, hat er ihr als Widmung hinterlassen für Ellie, die mich vom Homo Patiens, vom leidenden Menschen, zum Homo Amans gemacht hat, wiedergemacht hat. Denn das sagt er ja auch, gebrochen von diesen Ereignissen der Konzentrationslager, war es sie vor allem, die ihn ins Leben zurückgeführt hat. Und dafür war er ihr sehr dankbar. Ja, was ist denn Dankbarkeit? Dankbarkeit würden wir in der Logotherapie als intentionales Phänomen beschreiben. Was ist damit gemeint? Dankbarkeit, ähnlich wie die Freude, ähnlich wie der Sinn, braucht ein Du. Ich für mich alleine kann gar nicht wirklich in die Dankbarkeit kommen. Kann nicht wirklich in die Sinnerfahrung kommen. So wie bei der Liebe. Es braucht ein Du, es braucht ein Gegenüber, es braucht natürlich auch die Bereitschaft vom Ich. Und so sagt Frankl ja auch, dass Selbstverwirklichung, ein Begriff, der ja gesellschaftlich gesehen sehr in Mode gekommen ist in den letzten Jahrzehnten, wo wir immer mehr auf, wie können wir produktiver werden, wie können wir effektiver werden. Ja, also wir sind natürlich sehr getrieben von diesem Gedanken der Wertsteigerung, der Produktivitätssteigerung in dem Turbokapitalismus. So sind wir sehr auf Selbstverwirklichung ausgerichtet. Aber wirkliche Selbstverwirklichung kann nur über den Umweg der Sinnverwirklichung stattfinden, sagt Frankl. Und Maslow, Sie wissen Abraham Maslow, der ja auch diese Bedürfnispyramide, die er nie als Pyramide dargestellt hat, der ja auch über Selbstverwirklichung gesprochen hat, war in einem regen Austausch mit Frankl. Und da gibt es auch Fotodokumentationen und Briefe. Und Maslow hat Frankl auch in späten Jahren recht gegeben und hat gesagt, das stimmt. Also Self-Fulfilling, Selbstverwirklichung ist all okay, hat er gesagt. Ja, er hat ihm recht gegeben, es geht nur über die Sinnverwirklichung. Wir werden also dann erst ganz und sind ganz bei uns, wenn wir etwas haben, wofür wir uns einsetzen wollen. Dieses Flow-Erlebnis, das auch so schön beschrieben und erforscht ist, wo wir uns ganz lebendig fühlen und ganz bei uns fühlen, stellt sich ja vor allem dann ein, wenn wir ganz bei einem anderen Menschen sind oder ganz bei einer Sache oder ganz bei der Natur oder ganz bei der Musik. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Dankbarkeit ist nicht nur die höchste aller Tugenden, sondern die Mutter aller anderen, hat schon Cicero gesagt. Und auch wir im Frankl Museum haben in dem Hauptraum, wo es um die drei Hauptstraßen zum Sinn geht, einen Schaukasten der Dankbarkeit gewidmet. Und wer schon mal im Museum war, da kann man sich Kopfhörer aufsetzen und da kann man diesen wunderbaren Film ansehen von Bruder David Steindl-Rast, A Good Day, wie man einen guten Tag beginnt, wie man alles als Kostbarkeit und Wunder sehen kann. Und wir haben ganz bewusst diese eine Station der Dankbarkeit und Bruder David gewidmet, weil die Dankbarkeit uns ganz wunderbar begleitet zur Sinnfindung. Es ist also viel mehr als ein Gefühl. Diese Dankbarkeit ist kein bloßes Gefühl, nicht etwas, was sich affekthaft einstellt, sondern es ist eine Tugend, es ist eine Haltung, es ist auch eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen, wenn wir wollen, treffen können. Aus dem Althochdeutschen kommt Dankbarkeit von Dankon. Es hat auch etwas mit Denken zu tun. Jemanden oder etwas in Gedanken halten. Und da merken wir schon dieses intentionale Phänomen. Diese Dankbarkeit ist also nichts, was sich einstellt oder nicht. Ja, Kraft des Zufalls, wo wir keinen Beitrag leisten können, sondern es ist unser Wille, unsere Absicht, unsere Entscheidung und es beruht auf Gegenseitigkeit, wie bei einem Geschenk. Ich meine, ja, man kann sich schon das eine oder andere Geschenk selber machen, aber in Wahrheit dieses Geschenk, das Schöne an einem Geschenk ist, sich natürlich auch zu überlegen, wer ist der Beschenkte. Und es ist die Fähigkeit, eine wertvolle Gelegenheit zu nutzen. Und wir alle kennen hoffentlich diese Freude, natürlich auch diese Freude, wenn wir etwas geschenkt bekommen, aber diese Freude, die wir erleben, wenn wir jemandem etwas schenken. Ich hatte gestern ein wirklich schönes Erlebnis beim Abendessen mit meinem Mann, mit meiner Tochter, habe ich gefragt, weil es ja oft so ist, wenn man am Abend nach Hause kommt, nach anstrengenden Tagen, man ist ja durchaus geneigt, auch von den Mühen des Tages zu erzählen. Und je früher man dagegen hält, desto besser, finde ich. Und deswegen habe ich gleich den Vorschlag gemacht, jeder darf heute sein schönstes Erlebnis erzählen, das ihn glücklich gestimmt hat oder für das er dankbar ist. Und da habe ich gemerkt, wie jeder im Kopf erst einmal die Spur wechseln muss oder oft so Nebensätze, naja, es war eigentlich sehr mühsam heute, aber wenn du so fragst, also man muss schon ein bisschen mehr nachdenken und da kam dann doch recht viel, ja. Mein Mann hat dann gesagt, naja, immerhin 5 Bälle von diesen vielen, die ich gerade in der Luft habe, konnte ich eigentlich gut einfangen und sind geglückt. Sonst hätte er wahrscheinlich von den 20 anderen erzählt, ja, die ihm runtergefallen sind, metaphorisch betrachtet. Und meine Tochter hat gesagt, für sie war heute das Schönste, dass sie eine Kleinigkeit besorgt hat für eine Schulkollegin, die ihr so geholfen hat in der Vorbereitung der Mathematik-Schularbeit, weil die so gern ihr Wissen teilt und sie es erstmal so gut verstanden hat und fast ein Wunder geschehen ist, indem sie einen 1 auf die Mathematik-Schularbeit bekommen hat. Normalerweise jubeln wir bei einem 4er. Das war wirklich etwas Tolles. Und da habe ich gesehen, ja, das ist im Menschen angelegt, dieses wir wollen auch Freude für jemand anderen sein. Wir wollen nicht nur Freude haben, aber es braucht eben diesen Spurwechsel, es braucht diese Haltung. Und jetzt sehen wir diese Parallele zu Sinn. Elisabeth Lukas, die wichtigste Schülerin Frankls, sagt, jeder, der Sinn verwirklicht, folgt dem Ruf seines wahren Gewissens. Und Gewissens ist bei Frankl ja eine Herzensstimme und nicht eine moralische Instanz. Das heißt, es ist eine Liebeshandlung. Da verblasst das Ich sogar. Es geht mehr um das Du. Selbstsüchtige Motive treten in den Hintergrund und es geht um diese Intention, um diese Absicht, die in den Vordergrund tritt. Und das lässt uns erblühen. Und sie nennt es Mysterium Caritatis. Ja, also in diesem für andere gut sein zu wollen, liegt diese Möglichkeit der Sinnverwirklichung und dadurch die Selbstverwirklichung. Welche Wege gibt es jetzt zur Dankbarkeit? Und auch hier haben wir wieder eine sehr schöne Parallele. Wenn wir von der Sinnlehre sprechen, der Logotherapie, dann gibt es die sogenannten drei Hauptstraßen zum Sinn. Es gibt drei Möglichkeiten, Sinn zu verwirklichen und mit der Dankbarkeit verhält es sich ganz ähnlich. Es gibt drei große Hauptstraßen, um Dankbarkeit zu verwirklichen. Das eine ist dankbar schenken, haben wir gerade ein bisschen darüber gesprochen. Das andere, auch dankbar beschenkt zu werden. Manchen fällt das Erstere schwerer, manchen das Zweitere. Beides sind gute Gelegenheit und beide sollten wir nutzen, denn wann immer man nur auf einer Straße unterwegs ist, ist immer die Gefahr, wenn eine Straße einbricht, dass man dann keine Gewohnheit hat, sich auch auf der anderen Hauptstraße zu bewegen. Und es gibt eben diese dritte Hauptstraße zum Sinn und zur Dankbarkeit, nämlich tatsächlich dankbar zu sein trotz Leid. Bruder David Steindl-Rast differenziert hier zwischen Dankbarkeit für das Schöne und das Gute, wo wir beschenkt werden, und Gelegenheit zur Dankbarkeit, die wir, wenn wir wollen, entdecken können, trotz des Leidvollen. Dankbar schenken. Ich habe es gerade an einem Beispiel gezeigt. Das ist jetzt ein kleines Beispiel im Großen gesehen. Was der Mensch im tiefsten seines Herzens möchte, das ist dieser Wille zum Sinn, über den Frankl spricht, ist zu erkennen, dass er mit dem, was er ist und mit dem, was er kann, einen Platz findet, wo er das sinnvoll verwirklichen kann, zum Besten für andere und damit auch für sich selbst. Das heißt, es geht um ein sich hineinverschenken in die Welt. Elisabeth Lukas sagt, Menschen, die ein erfülltes Leben haben, haben diese Bereitschaft, sich zu verströmen, sich also auch sehen zu lassen. Dankbar geben zu können und auch diese Dankbarkeit, dass man merkt, hier bin ich gebraucht. Jede Gabe ist ja auch eine Aufgabe. Und es geht auch um die Verantwortungsfreude. Diese Freude, dass wir uns für etwas verantwortlich fühlen dürfen, dass wir diese Verantwortung übernehmen dürfen. Und ich möchte hierzu eine kurze Passage aus Elisabeth Lukas Buch bringen. Das ist ihr Buch, wo sie ihr Leben für die Logotherapie beschreibt. Vom Sinn getragen heißt das. Und dieses Kapitel über die Orangen beschreibt, warum sie sich für die Logotherapie und für Frankls Lehre entschieden hat. Elisabeth Lukas ist ein Nachkriegskind, also 1946, 1947 hat sich diese Geschichte zugetragen im zerbombten Wien. Sie sagt, ihr als damaliges Vorschulkind ist das gar nicht so aufgefallen. Sie fand das sogar lustig, über die Schutthaufen zu klettern und mit Bausteinen aus alten Ziegelgemäuer zu spielen. Sie hat diese Tragik ja gar nicht so erfasst, wie sie da nicht so miterlebt hat. Aber sie ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, wie es damals eben so war. Und an einem Abend kam ihr Vater nach Hause und er hat gesagt, er hat etwas organisiert. Und ganz feierlich hat er seine geflickte Aktentasche aufgemacht und hat zwei Orangen herausgeholt. Orangen waren damals wirklich eine ganz große Kostbarkeit, so wie die feinste Schokolade heutzutage, weil das wirklich etwas war, was es nicht gab oder nur ganz selten gab. und er hat diese Orangen rausgelegt und dann schreibt sie. Danach wurde es noch feierlicher. Die Orangen wurden in die Mitte des Tisches gelegt und während wir die Linsensuppe, die es täglich als Abendessen gab, löffelten, hingen unsere Blicke an den glänzenden Früchten, die eine leckere Nachspeise versprachen. Wie lange hatten meine Großeltern und Eltern schon Hunger gelitten? 7, 8, 9 Jahre? Es war kein Thema bei uns zu Hause, aber unausgesprochen stand es in den mageren Gesichtern. Endlich war es soweit. Die Teller waren in die Küche gewandert, da nahm mein Vater ein Messer, schälte die Orangen behutsam, damit nichts verloren ging. Nach dieser Zeremonie trennte er die einzelnen Spalten ab, zählte sie, dividierte sie durch 5 und legte vor jedem von uns das abgezählte Häufchen Orangenspalten hin. Was dann geschah, verschmolz zu jenem Erinnerungsbild, das sich tief bei mir einbrennen sollte. Zunächst herrschte Stille und jeder sah begehrlich auf sein Orangenhäufchen nieder. Dann begann einer, und ich weiß nicht einmal mehr wer, sein Häufchen mit einer schlichten Handbewegung zu dem meinigen herüberzuschieben. Der nächste folgte. Der nächste. Oma und Opa, Mutti und Papa schoben stillschweigend ihre Spalten auf meinen Platz. Und ich aß sie alle auf einen Sitz. Sie schmeckten herrlich. Und ich machte mir als Kind nicht die geringsten Gewissensbisse daraus, der zuschauenden Familie vorzuschwärmen, wie süß sie waren. Aber ich erinnere mich noch heute an das Lächeln auf den im Kerzenschein fleckigen und vom Hunger gefurchten Gesichtern rundum. Es war ein Lächeln der Freude. Wie gesagt, dieses Bild sank auf den Grund meiner Seele und ruhte dort, bis es rund 20 Jahre später in einem Hörsaal der Wiener Universität wieder zum Leben erwachte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich als Psychologiestudentin fast sämtliche Werke von Freud, Jung, Adler und aus der Pavlovschen Schule mit großem Interesse gelesen. Ich wusste über Triebdynamik im Menschen, über kompensierte Machtgelüste, über konditionierte Gewohnheiten und dergleichen mehr. Da verschlug es mich in eine Vorlesung von Professor Franke, einem kleinen, weißhaarigen Professor. Er trat vor uns Studenten und es war, als spräche er eine andere Sprache als die übrigen Psychologielehrer. Er behauptete, dass der Mensch zwar einerseits ein hochentwickeltes Tier mit Trieben, Gelüsten und Gewohnheiten sei, doch andererseits sich über das Animalische in sich selbst erheben könne, sich transzendieren könne in der Begegnung mit anderen Menschen. Ja, dass er freiwillig Triebe unterordnen kann in einen anerkannten Sinn, den es zu erfüllen gibt, oder einen Liebesdienst, den es zu leisten gibt. Und sie wusste zu diesem Zeitpunkt, sie hat ihre Schule und ihre Heimat in der Logotherapie gefunden. Also diese Dankbarkeit, von der sie hier schreibt, die eben empfunden wird bei jenen Menschen, die etwas hergegeben haben, das ist wohl das, was auch so das Wesen der Sinnorientierung in der Logotherapie beschreibt. Aber selbstverständlich, so wie es die kleine Elisabeth Lukas gemacht hat, dass sie als Kind ohne Gewissensbisse auch freudvoll, dankbar dieses Geschenk angenommen hat, so ist es natürlich auch für jeden Erwachsenen möglich und soll es sein. Aber bleiben wir noch bei der Dankbarkeit, sich zu verschenken. Franke hat das wohl auch praktiziert. Als schaffender Mensch im Tun hat er in diesem Halbkreissaal, so hat er sein Büro genannt, weil das so einen kleinen Erker hatte in der Mariannengasse, wo seine geliebte Elli jetzt lebt. In diesem Büro, sagt er, er hat es Halbkreissaal genannt, weil dort so viele Geburtsakte entstanden sind, 31 Bücher, die in 32 Sprachen übersetzt werden, mehr als 640 Vorträge hat er hier verfasst. Also er war ein unglaublich schaffender Mensch und mit einer großen Begeisterung und Dankbarkeit, dieses Wissen auch ins Leben hinaustragen zu dürfen und natürlich auch für seine Patienten da sein zu können. Und da gibt es viele Geschichten, die Elli noch heute erzählt. Oftmals war er schon am Weg raus bei der Tür. Vielleicht war sogar sein Rucksack gepackt, um auf die Racks zu gehen. Und dann war da ein nicht angekündigter Patient, der seiner Hilfe bedarft hat. Und dann hat er den Rucksack zurückgestellt und hat gesagt, das ist jetzt wohl der Sinnenruf des Augenblicks und ich bin dankbar, dass ich das Meinige tun kann, um diesen Menschen zu helfen, und ist zurückgegangen in seinen Halbkreissaal, in seine Praxis. Aber es gab natürlich auch die Tage, wo kein Patient vor der Tür saß, wo ein herrliches Wetter war und wo er seinen Rucksack genommen hat und auf die Rax gegangen ist. Denn Frankl spricht auch von der Pflichterfüllung. Es gibt nicht nur die Pflicht, andere zu beschenken, sondern auch von der Pflicht, sich beschenken zu lassen, wenn das an der Zeit ist. Und auch diese Bereitschaft müssen wir haben. In der Logotherapie sprechen wir von der Verwirklichung von Erlebniswerten. Also die Dankbarkeit für die Dinge, die uns geschenkt werden. Und da fällt mir wieder Bruder David ein, jeden Tag werden wir von so vielen Dingen beschenkt, wenn wir sie nicht als selbstverständlich nehmen. Alleine der Umstand, dass wir aufwachen, dass wir atmen, ist ein Geschenk und nicht selbstverständlich. Der Umstand, dass einmal die Sonne scheint, einmal vielleicht auch ein spannend, mystisch, nebliger Tag ist, einmal das Blumen blühen, ein andermal, dass das Laub so bunt hinunterfällt, einmal, dass uns ein Mensch zulächelt, dass wir anderen Menschen begegnen, dass wir die Möglichkeit haben, einen Vortrag zu lauschen, in einem Gespräch mit einem Menschen vertieft zu sein. Und das setzt voraus, dass wir eine Hingabefähigkeit haben. Weil ja, diese Dinge passieren von außen, aber indem wir sie sehen und indem wir sie erfassen, werden sie erst Wirklichkeit. Das Gänseblümchen am Wegrand ist immer da. Aber zu unserer Wirklichkeit wird es erst, wenn wir die Bereitschaft haben, es zu sehen. Und so müssen wir uns jeden Tag aufmachen und ein Stück auch über uns hinaus sehen. Frankl bringt ja so gerne auch diese Metapher des Auges. Er sagt, mit uns Menschen und mit der Sinnerfassung ist es wie mit dem Auge. Das gesunde Auge sieht sich selbst nicht und ist dazu da, die Welt zu erschauen. Und nur das kranke Auge mit grünem oder grauem Star sieht dann den Lidrand, hat Trübungen und sieht sich selber. Das heißt nicht, dass wir uns selber komplett vergessen sollen. Wir sollen schon achtsam sein mit uns, denn Sinn ist immer das Bestmögliche für uns und andere. Und wenn wir noch so etwas Sinnvolles im Außen, wenn wir dafür etwas tun, wenn wir dabei selbst zu Schaden kommen würden, dann wäre es nicht sinnvoll. Es gilt, auch auf uns zu achten, damit wir das Werk für andere gut verrichten können. Aber grundsätzlich geht es darum, uns selbst zu nutzen, um hinauszuschauen in die Welt. Und wir kennen das doch alle, vielleicht jetzt nicht bei ganz schweren Krankheiten, aber bei dem einen oder anderen Schnupfen, der einen oder anderen Erkältung, die uns in diesen Tagen, und das ist ja Gott sei Dank nicht alles Corona, die uns ereilt, da merken wir schon, wenn wir uns jetzt total konzentrieren auf wie läuft die Nase und wie fühlen wir uns und schmerzt der Kopf und wo tut es mir, dann werden diese Schmerzen immer mehr. Und wenn uns plötzlich jemand in ein gutes Gespräch, in ein liebevolles verwickelt oder wenn wir was Schönes, Interessantes erschauen, auf einmal kommen wir da, das habe ich ganz vergessen, dass ich eigentlich ein bisschen Kopfweh hatte, mir ein bisschen die Nase rinnt. Ja? Also es setzt auch voraus, dass wir bereit sind, gut nach außen zu schauen. Und Frankl, wie gesagt, hat auch das praktiziert. Er war nicht nur auf dieser ersten Hauptstraße der Dankbarkeit und des Sinnes unterwegs, er hat sehr viel gearbeitet. Aber er hat auch um die Kostbarkeiten gewusst, vor allem in der Natur und in den Bergen, aber er war auch ein großer Musikliebhaber. Auch das war etwas, wo er Kraft getankt hat und wo er sich dankbar beschenken hat lassen oder im Kreise seiner Liebsten. Und am liebsten war er mit der Familie auch auf den Bergen unterwegs, so wie es diese Bilder zeigen. Und jetzt kommen wir zu der sicher herausforderndsten und am höchst einzuschätzenden Hauptstraße des Sinnes und der Dankbarkeit, die für viele nicht selbstverständlich ist. Ja, es ist möglich, dankbar zu sein, trotz Leid. Ja, es ist möglich, Sinnvolles herauszuringen, und so muss man es bezeichnen, trotz Leid und trotz Schwierigkeit. Da endet es nicht. Hier sprechen wir in der Logotherapie von Einstellungswerten. Und Frankl sagt, dass das die letzte Freiheit des Menschen ist, selbst dann, wenn wir nichts mehr gestalten können. so wie ihm ja fast jede Gelegenheit der Gestaltung in den Konzentrationslagern genommen war. Ich meine, selbst dort hat er noch Vorträge gehalten. Selbst dort hat er sich entschieden, Humorvolles hineinzubringen in seinem Buch. Trotzdem Ja zum Leben sagen kann man im Kapitel Lagerhumor nachlesen. Er hat sich versprochen, mit einem zweiten KZ-Häftling, sie erzählen sich jeden Tag einen Witz von einer guten Zeit in der Zukunft, wo sie aus dem Lager befreit wurden. Also auch das hat ihm am Leben gehalten. Aber diese allerletzte Freiheit ist, wie trage ich es? Wenn mir schon negativ Schicksalhaftes vor die Füße geworfen wird, sagt er, habe ich trotzdem die Entscheidungsfreiheit, mit erhobenem Haupt, souverän, nicht hochmütig, aber mit erhobenem Haupt zu sagen, wie ich es trage, es ist meine Entscheidung. Das hat er auch gesagt, ihr könnt mir alles nehmen, aber meine Würde nicht. Wie ich mich einstelle zu diesen Gräueltaten, ob ich mich als Opfer sehe oder nicht, das entscheide ich. Er nennt es tragischen Optimismus. Also das ist kein Fantasieren von etwas jenseits der Wirklichkeit, sondern es ist trotz des Negativen sich zu entscheiden, welche Rettung des Restes gibt es noch. Ja? Wir schauen sehr oft, wenn uns Leidvolles passiert, auf all das, was nicht mehr geht, anstatt zu schauen, was ist denn trotzdem noch möglich. Und Menschen mit schweren Schicksalsschlägen, die sich rasch erholen, haben diese gar nicht hoch genug einzuschätzende Fähigkeit, den Rest zu erkennen. Ich denke da zum Beispiel an die Leichtathletikerin, Kira heißt sie, glaube ich, Grünberg, die ja bei einem Wettkampf eine Verletzung hatte, einen Unfall und danach querschnittgelähmt war. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Mensch, der sich obendrein, also für jeden wäre es furchtbar, aber ein Mensch, der sich über seine Beweglichkeit definiert hat und auch noch sein Brot dadurch verdient hat, also diese doppelte Tragik, ja, und beeindruckend, wie schnell diese Frau diese Rettung des Restes vollzogen hat, zu erkennen, okay, diesen Sport kann ich nicht mehr machen, diesen Weg kann ich nicht mehr machen, aber was geht denn trotzdem noch? Und trotzdem ging zum Beispiel, sich politisch zu engagieren und sich für Menschen mit Behinderung einzusetzen. Also aus dieser schicksalhaften Erfahrung sogar noch eine Leitkompetenz herauszuringen, weil sie natürlich auch viel mehr Glaubwürdigkeit hat als andere, die das nicht haben. Und bei jeder tragischen Gelegenheit gibt es diese Möglichkeit. Was vielleicht hier zu bedenken ist, es ist etwas, was man wirklich als Heldentum bezeichnen kann, aber es muss natürlich von den betroffenen Menschen heraus vollzogen werden. Niemals können wir im Außen jemandem sagen, na schau mal, da geht ja noch dies oder noch jenes. Dieses Heldentum, so sagt Frankl auch, darf man immer nur von einer Person abverlangen. Und das ist man selber. Und das dafür täglich. Und das ist ein Ringen. Ja? Das ist das, was Bruder David dann als Gelegenheit zur Dankbarkeit beschreibt. Und ich möchte hier auch Elisabeth Lukas noch einmal zitieren. In Souveränität und Resilienz, auf diesem Buch ist oben die Seerose. Und ich finde, so eine Seerose ist auch ein schönes Symbol dafür, ja, dass man auch, wenn einem das Wasser bis zum Hals steckt und man vielleicht im Schlamm wurzelt, noch immer etwas Schönes, Blühendes hervorbringen kann zur Freude anderer. Und sie schreibt hier explizit auch über die Heilkraft der Dankbarkeit und bringt hier viele, viele Beispiele und ganz zu Beginn nur eines, zum Beispiel von einem Mann, der wegen der Firmenpleite den Arbeitsplatz verloren hat. Und natürlich, jetzt schrumpfen die materiellen Reserven, das Ansehen, das Selbstwertgefühl und er verkriecht sich wie ein getroffenes Tier. Und da sagt sie, du hast deine Arbeit etliche Jahre lang ausüben dürfen, flüstert ihm die Dankbarkeit zu und dreht an seinen Antennen. Das hast du gerne gemacht und vieles dabei gelernt. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du befindest dich in einem Land mit sozialen Absicherungen und dein Wert und deine Personenwürde sind dir bedingungslos verbürgt. Du bist der Verstand und hast jetzt eine Menge unverplanter Stunden, die du nach Gutdünken gestalten kannst. sei froh über all diese Gaben und dankbar und verwende sie klug. Also die Stimme der Dankbarkeit kann wunderbar an unseren Antennen drehen, damit wir im Leidvollen uns auf das trotzdem noch Positive ausrichten können. Das ist dieses Geschenk, von dem Bruder David spricht. Manchmal ist die Verpackung eine schöne, wie ein schöner, bunter Herbsttag. Da können wir uns einfach so freuen. Und manchmal ist nichts Schönes. Da ist etwas verpackt und da liegt es an uns zu schauen, gibt es trotzdem noch etwas, was bei all diesem Leidvollen drinnen steckt. Und schaue ich auf das, was trotzdem positiv ist. Und da würde ich sogar von dieser Trotzfreude oder Trotzdankbarkeit im logotherapeutischen Sinne sprechen. Denn Frankl spricht uns Menschen ja neben diesen Trieb- und Affekthaften und neben den sozialen Prägungen eben diese geistige Dimension zu. Und in dieser geistigen Dimension, das ist nichts Rationales und auch a priori nichts Religiöses, sondern es ist einfach diese Freiheit, der freie Wille, sich zu den Dingen, die uns passieren, Stellung nehmen zu können, uns dazu einstellen zu können. Und wie sagt er da so schön humorvoll immer, wir müssen uns von uns selbst nicht alles gefallen lassen. Und wenn sich die Jammerei einstellt, dann können wir sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Und vielleicht ist die Freude unmittelbar zu schwierig zu mobilisieren, anstatt der Verzweiflung oder der Trauer. Aber die Dankbarkeit geht fast immer. Und zu sagen, wofür bin ich trotz allem dankbar? Und wenn einem nur mehr einfällt, dass man sagt, dass ich atme, er sagt, solange wir atmen, ist das zumindest ein Grund der Dankbarkeit. Und es sind diese ganz kleinen Freuden, diese ganz kleinen Dinge, über die wir auch immer dankbar sein können. Und ich bin viel im Unternehmensbereich tätig und auch da, bei Workshops mit Teams, da ist ja sehr oft, will man endlich mal den ganzen Frust loswerden, ja, und das ganze Negative. Und ich starte dann oft mit einer Dankbarkeitsrunde oder Freudenrunde und sage, ich weiß, es gibt viele Probleme, über die werden wir heute noch sprechen, das schauen wir uns an. Aber damit wir in guter Stimmung sind, ja, damit wir uns stärken, damit wir gestärkter hinschauen, machen wir mal eine Runde, was läuft denn alles gut? Und manche sind dann da ist mir eigentlich das gelungen und das. Und manche, die so ein bisschen im Widerstand bin, zumindest finden sie immer, naja, der Kaffee war heute gut. Oder naja, dass ich meine Kollegen gesehen habe und mich mit denen schon ausgetauscht habe. Es reicht. Es gibt immer etwas Gutes. Und das hilft schon. Wir wissen aus der Psychologie, und Elisabeth Lukas hat da auch viel geforscht, und das geht sogar schon bei kleinen Kindern, dass unsere Lebenseinschätzung sogar realistischer wird, wenn wir auf das Positive schauen. Weil viele sagen ja, wenn man auf das Positive schaut, ja, dann verzerrt man die Wirklichkeit. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir jetzt hier diesen Raum in zwei Gruppen teilen würden und es wäre jetzt nicht Herbst, sondern Erdbeerntezeit und wir hätten ein Erdbeerfeld beerntet. Und es ist im Übrigen so, dass ein Sechstel der Erdbeeren faul sind. Ja, das ist einfach so, natürliche Auslese. Und ich würde jetzt hier eine Schüssel Erdbeeren ihnen geben und hier wäre meine Aufgabe, dass sie bitte alle faulen Erdbeeren, die leider auch dabei sind, rausnehmen aus der Schüssel. Und hier wäre mein Auftrag, dass sie alle guten Erdbeeren rausnehmen aus der Schüssel. Und nachher würde ich sie fragen, was ist denn so ihre Einschätzung, wie ist denn das Verhältnis faule zu gute Erdbeeren, ohne dass sie es jetzt abzählen würden. Was würden sie meinen? Wo kriege ich die exaktere Einschätzung? Hier. Hier ist die Einschätzung immer eine deutlich negativere. Man hat den Eindruck, dass die Hälfte der Ernte eigentlich zum Wegschmeißen ist, ja? Weil man sich so konzentriert auf die faulen Erdbeeren. Und hier ist es nicht nur freudvoller, sondern es kommt der Wahrheit näher. Ja? Und das ist die Kunst, eben sich hier auf das Positive zu konzentrieren. Allerdings, wenn wir uns jetzt in Summe das anschauen, es braucht, und das habe ich jetzt hier vielleicht nicht geschrieben, es braucht Achtsamkeit, um das Gute zu entdecken. Es braucht aber natürlich auch diese Verzichtsbereitschaft, weil wenn ich nie gelernt habe, auf etwas zu verzichten, dann wird mir auch das Negative, das sich ergibt durch Schicksal, viel schwerer vorkommen. Deshalb ist natürlich auch jene Generationen, die jetzt lange im Guten, im Frieden aufgewachsen sind, für diese sicher viel schwieriger, das zu erleben, als wenn man sich immer wieder ein bisschen in Verzicht übt. Menschen mit einem gelingenden Leben können auch eine Belohnung aufschieben. Ja, zu sagen, ich nehme mir schon etwas Positives vor, aber ich halte es auch ein Stück weit aus, ja, bis ich dieses Positive habe. Wir alle wissen ja, wie gut zum Beispiel selbst ein Apfel schmeckt, nachdem wir gefastet haben. Ja, also auch das gehört dazu. Und ganz entscheidend, das Urvertrauen. In diesem hat sich auch Frankl geübt. Als Frankl aus dem Konzentrationslager befreit wurde, das war seine düsterste Stunde. Schwer vorstellbar, weil man müsste sich denken, nach der Befreiung muss er doch ganz beglückt gewesen sein. Nein, es war ihm plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Denn er hat ja dann erfahren, dass auch seine geliebte erste Frau und seine Mutter verstorben sind, er hat kein Zuhause mehr, keinen Beruf, nicht mehr dieses bloße tägliche Überleben im Konzentrationslager, auch das war ihm genommen und da hat er wirklich überlegt, sich aufzuhängen. Er sagt das und da gibt es viele Filmdokumentationen, Interviews, wo er sagt, das war für ihn, nehme mal so einen Strick und hänge ich mich auf oder besinne ich mich meiner eigenen Lehre und auch wenn ich jetzt keinen Sinn sehe, halte ich mich bereit für einen künftigen Sinn, der mir jetzt noch verborgen ist. Und er spricht von seinem zweiten Leben, das er da in der Marianengasse begonnen hat. Und er schreibt auch hier, ich wollte mich diesem Geschenk würdig erweisen, dem Geschenk überlebt zu haben. Also auch hier hat ihn diese Dankbarkeit für das Überleben getragen, um weiterzuleben. Und das ist wohl die Kunst eines gelungenen Lebens und die Kunst der Dankbarkeit, einmal zu erkennen, da kann ich dankbar sein für das Gute und einmal zu sagen, welche Gelegenheit gibt sich hier zur Dankbarkeit. So wie er das Leben ja auch mit einer Bergkette vergleicht, also manchmal sind es Gipfelerlebnisse, manchmal müssen wir durch Täler. Manchmal sind wir gefordert im Tun, manchmal einfach nur im Erleben. Und nachdem er jetzt unlängst sein 25. Todestag war, möchte ich ganz kurz hier auch Frankl zu Wort kommen lassen über gelingendes Leben.
Hast du eigentlich selber Angst vor Sterben?
Eigentlich nicht. Nur die Angst, also ich könnte ich nur haben, vor einem nicht gelebt haben. Das heißt, wenn ich nicht im Großen und Ganzen nicht die Möglichkeiten, etwas Richtiges oder Wichtiges getan zu haben, nicht, dass es ausgeschöpft hätte, dann würde ich vielleicht nicht Angst haben, aber tiefer Augen sein. Aber wenn man sagen kann, im Großen und Ganzen habe ich das Reinige getan. Etwas Schöneres gibt es nicht, das ist Bewusstsein.
Das ist das Bewusstsein, ja. Habe ich das Meinige getan? Habe ich die Gelegenheit genutzt? Wir sprechen ja in der Logotherapie vom Sinn des Augenblicks, den immer wieder zu erkennen. Also zusammenfassend kann man sagen, was Dankbarkeit verhindert, wäre Gleichgültigkeit, alles was uns abstumpft und vor allen Dingen die Haltung der Selbstverständlichkeit. Man kann so leben, dass man sagt, alles ist selbstverständlich oder nichts ist selbstverständlich. Eben auch aufzuwachen und den Atemzug nehmen zu können. Wenn man das als nicht selbstverständlich anerkennt, dann kann man auch dafür dankbar sein. Eine Erwartungshaltung, in der Logotherapie würden wir sagen, so ein zweidimensionales Leben, wo wir nur in diesem körperlichen und diesem, das was wir triebhaft und affekthaft ansteuern, auch dieser Anspruch, sich gut zu fühlen, anstatt auch diese geistige Dimension dazu zu nehmen und sich zu überlegen, nicht nur wie kann ich mich gut fühlen, sondern wie kann ich Gutes tun. Egoismus, eben nicht über uns hinauszuschauen, Hochmut im Unterschied zur Souveränität wie die Seerose und natürlich auch Leichtsinn und Oberflächlichkeit, ja, und ganz entscheidend, ein großer Gegenspieler zur Freude ist die Angst. Wir können uns auch da immer entscheiden, ob wir uns fürchten vor dem, was als nächstes passiert, oder ob wir in der Hoffnung sind, dass Gutes passiert. Und gibt es ja dieses schöne Sprichwort auch dazu: am meisten habe ich mich gefürchtet vor jenen Dingen, die nie eingetroffen sind. Wenn wir uns überlegen, wie oft wir uns vor Dingen fürchten, es ist ganz oft eine unbegründete Vorfurcht oder unbegründet eine nicht eintreffende Vorfurcht. Aber auch eine zu große Sachlichkeit und Nüchternheit würde uns im Negativen davor bewahren, das schöne Gänseblümchen zu sehen. Was Dankbarkeit also fördert, ist die Aufmerksamkeit, das Herz ausschweifen zu lassen. Es hat etwas mit Beherztheit zu tun, diese Bereitschaft, sich zu verschenken. Elisabeth Lukas hat ein Buch geschrieben, Rendezvous mit dem Leben. Wenn wir jeden Tag des Lebens so beginnen, als hätten wir ein Rendezvous. Wie gehen wir zu einem Rendezvous? Erstens einmal machen wir uns hübsch, wir zeigen uns von der besten Seite, wir gehen lächelnd in die Welt und zweitens erwarten wir auch das Beste von unserem Gegenüber. Und wenn wir jeden Tag das Leben wie ein Rendezvous gestalten, dann liegt da auch eine große Möglichkeit drinnen. Gemeinschaft fördert Dankbarkeit, denn gemeinsam kann man sich auch eher entsinnen, wofür bin ich dankbar, und sich auch gemeinsam freuen. Demut im Sinne dessen, dass nichts selbstverständlich ist. Und eine Werteorientierung, all das Wertvolle zu sehen, also nicht zum Mängelrüger zu werden und als Rotstift, als Personifizierter durch die Welt zu laufen, sondern zu sagen, ich möchte jeden Tag entdecken, wo ist etwas Gutes. Ich habe es mir zum Beispiel zur Übung gemacht in Geschäften und in Lokalen. Ich halte richtig Ausschau, wo ist ein freundlicher, eine freundliche Mitarbeiterin, wo widerfährt mir etwas Gutes. Und vielleicht passiert mir deswegen auch öfter etwas Gutes, und das ist eine meiner liebsten Beschäftigungen, das dann rückzumelden. Danke, dass Sie mich so freundlich bedient haben. Danke, dass Sie mir so zugelächelt haben, dass Sie da so humorvoll waren. Und im Idealfall melde ich das der Person zurück und frage dann auch, wer der Vorgesetzte hier ist. Dann sind wir ganz nervös. Und dem sage ich es auch, weil dann kriegen Sie es meistens noch einmal als Danke zu hören vom Chef zu späterer Stunde. Das funktioniert gut. Elisabeth Lukas rät auch dazu, viel Zeit in der Stille zu verbringen, weil wir auch da wieder Zugang zu unserer Herzensstimme finden. Und Alleinsein ist was anderes als Einsamkeit. Alleinsein kann uns helfen, dieses mit allem ein, dieses ozeanische Gefühl. Wir sind ein kleiner Tropfen, wir fühlen uns als kleine Tropfen, aber wir fühlen uns deswegen nicht bedeutungslos, sondern wir sind ja ein Teil vom großen Ozean, und das macht uns sogar bedeutsamer. Mut und Zuversicht und ein Stückchen Kreativität. Also, Dankbarkeit ist für mich, und Bruder David erwähnt das auch, ganz eng verknüpft mit Barmherzigkeit. Wir haben vorher auch schon über die Tapferkeit des Herzens gesprochen. Es führt uns zu einem bescheideneren Ich. Dankbarkeit macht uns kleiner und lässt uns damit mehr zur inneren Größe erwachsen. Es lässt uns vor dem Geschenk des Lebens verneigen und gibt uns die Fähigkeit, in die Höhe zu blicken, im logotherapeutischen Sinne. Also nicht das, was aus den Niederungen des Triebhaften kommt oder des körperlich Gegebenen, sondern dem, was trotzdem auch in der geistigen Dimension möglich ist. Kreativität, Liebe, freie Willensentscheidung, aber natürlich auch Religiosität und Spiritualität, wenn wir uns dazu entscheiden. Und Bruder David Steingelrast nennt die Dankbarkeit die Tapferkeit des Herzens. Und so möchte ich abschließend Ihnen noch einen kleinen, konkreten Tipp geben. Ein Tagebuch, Elisabeth Lukas spricht über das Tagebuch der guten Stunden. Ich möchte es heute das Tagebuch der Dankbarkeit nennen, dass man im Idealfall wirklich schreibt am Abend. Und manchmal wird das schon so zur Routine, dass man das schon automatisch, wenn ich mich hinlege am Abend, mache ich das, sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Wem möchte ich Danke sagen? Weil oft sind wir dankbar, aber überlegen wir uns doch auch, sagen wir es auch? Ja? Wem könnte ich beschenken, mich dankbar weisen? Das ist etwas, was man sich zu Tagesbeginn am besten überlegt. Und auch wenn es kein guter Tag war, wozu gibt mir Leidvolles Gelegenheit, um trotzdem dankbar zu sein? Das sind so Fragen, die man sich aufgeteilt am Morgen und am Abend gut stellen kann. Und dann könnte es sein, dass diese schöne Zeile von Josef von Eichendorff in diesem Gedicht Wünschelrute: schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Und man fragt sich in diesen Sätzen, was meint er mit dem Zauberwort? Es wird nie wirklich aufgelöst. Bruder David schreibt in seinem Orientierung finden, da greift er das auch auf, er sagt, dieses Zauberwort heißt Dankbarkeit. Und in diesem Sinne darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich bin jetzt noch gerne dafür fragen. Ich laufe auch nicht gleich weg, und diese drei Bücher lasse ich hier auch noch gerne liegen, gekennzeichnet an den jeweiligen Stellen, so Sie sie nicht kennen. Vielleicht möchten Sie ein bisschen schmökern, dass das auch ein Impuls ist. Vielen Dank.
Ich bin endlich dankbar, dass Sie da waren. Danke, wirklich. Ja, mir ist vieles durch den Kopf gegangen. Ich bin ein 55er Jahrgang. Wir waren vier Kinder zu Hause. Wenn meine Mutter im Sommer Kirschen nach Hause gebracht hat, also im Juni, hat die ganze Wohnung nach Kirschen gerochen. So haben wir es uns eingebildet. Und dann haben wir vier Teller hingestellt, und dann sind oft nur ein paar Kirschen auf jedem Teller draufgelegen. Aber es war was Besonderes. Und meine Schwester und ich sind tagelang, also tagelang nicht, aber mindestens zwei Tage mit den Kirschen als Ohrringe herumgegangen, bevor wir sie gegessen haben. Ich habe mir das dann oft gedacht bei meinen eigenen Kindern, die schon in einer anderen Welt aufgewachsen sind, wo man schon viel mehr gehabt hat. Und auch jetzt bei den Enkelkindern: wie kann man Dankbarkeit lernen? Das kann man lernen, es gibt viele Bücher dafür, aber ich finde es in der heutigen Zeit relativ schwer, Kindern diese Dankbarkeit vermitteln zu können, dass nicht alles, so wie Sie selber gesagt haben, selbstverständlich ist. Ja. Und das, glaube ich, erschwert das sehr.
Ja.
Eben Kindern heutzutage dieses Bewusstsein einer echten Dankbarkeit, die ja bewusst sein muss, sondern nicht nur gesagt, sondern bewusst. Das sehe ich ein bisschen, wie sehen Sie das?
Also ich glaube, so Rituale, so wie ich erzählt habe, ja, also beim Abendessen, also zu sagen, auch wofür ist jeder dankbar heute. Ich glaube, das ist schon so ein Ritual, und da braucht es, von alleine passiert das nicht. Na, da muss man schon noch sagen, lasst uns das machen. Und was ich auch sehr schön finde, ich glaube, das wird auch in manchen Kindergärten und Schulen gemacht, dass man wieder ein Bewusstsein bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel die Jause hat und man isst ein Brot, ja, sich zu vergegenwärtigen und zu fragen, wem können wir denn aller dankbar sein, dass wir dieses Brot essen? Weil da ist jetzt angefangen wahrscheinlich schon, ob man jetzt lieber Gott sagt oder nicht, ja, die Natur, der Regen und so weiter, die das Korn haben wachsen lassen, aber jedenfalls einmal der Bauer, der das Korn geerntet hat, und der Müller, der daraus Mehl gemacht hat, und der Bäcker, der das liebevoll gebacken hat, und der Lastwagenfahrer, der das dann in die Bäckerei gebracht hat, und die Kindergärtnerin oder die Mama, die das Brot geholt hat, ja, und jemand, der das Brot aufgeschnitten hat. Also das sind so kleine Rituale, die man machen kann, und je nach Alter muss man das altersadäquat machen. Und ich denke schon, dass allein diese Frage auch, ja, wofür bist du dankbar, dass das etwas aufkeimen lässt. Schwierig ist es halt immer mit diesem Oktroi, ne? Und gerade wenn Kinder dann älter werden, und gerade Jugendliche, die ja dann zwanghaft oppositionell sind, da gibt es diese Phase, da muss man ja gegen das sein, was die Eltern sagen. Also je mehr man ihnen dann vorgibt, also anstatt sei doch dankbar für, das ist immer ganz schwierig, ne, eher diesen Blick aufzumachen. Und was ich auch glaube, Kinder hören ja oft nicht so gut zu, ja. Aber sie schauen immer ganz genau, was wir machen. Und ich glaube fest daran, dass wenn man selber diese Haltung der Dankbarkeit vorlebt, ja, dass man
ohne den Lehrer, aber einfach liebevoll sowas erzählt und wie sie jetzt erzählt haben, die Kirschen und wir haben dies und jenes gemacht. Oder liebevoll eine kleine Blume wohin stellt und sagt, ist die nicht schön? Oder sagt, schau, ist da... Das wird schon was machen. Das hat, glaube ich, mehr Kraft.
Ja.
Ich fühle mich erinnern, wie der kleine Korn in der Ozean. Sie haben uns sehr viele Gedanken geschenkt, was eben uns interessiert, uns selber verdauert. Es ist sehr viel Information, die ich bedanke mich. Ich habe nur meine Gedanken, was macht man in der dritten Straße, trotz Leid. Ich kenne ein paar Personen, die trotz Leid nicht rauskommen von der Wunde. Und Sie haben gesagt, es ist eine Gabe oder es ist eine, auch eine Übungssache. Wie konnte man Sie helfen?
Ja. Also das ist eine Frage, die wir oft bekommen, auch in der Ausbildung der Logopädagogik, die wir ja machen für verschiedenste Berufe. Oft ist ja der Wunsch sehr stark da, anderen zu helfen. Und dann auch diese Ohnmacht, die man fühlt, dass man zwar selber das alles nachvollziehen kann, aber wie bringe ich das da den anderen bei? Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, der Mensch hat die Freiheit, trotz Leid etwas Sinnvolles, Freudvolles herauszuringen, aber er hat eben die Freiheit. Und ich glaube, das ist das Schwierigste für jeden Therapeuten, für jeden Menschen in einem helfenden Beruf, aber auch für jeden liebevollen Mitmenschen auszuhalten, dass der andere entscheidet. Ja? Erstens einmal, ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen. Allerdings hat der andere Mensch auch die Verantwortung, also jetzt ist natürlich bei schwer Kranken anders, aber bei Kindern zum Beispiel kann man schon sagen, ihr habt auch die Freiheit, all jenes zu machen, solange die Verantwortung. Ich glaube, das kann man immer auch mit vor Augen führen, dass man sie da auch ein bisschen in die Verantwortung hineindrückt. Und Frankl sagt ja auch, manchmal ist das einzig Sinnvolle, was wir auf dieser dritten Hauptstraße tun können, etwas geduldig zu ertragen. Und das gilt jetzt für den Leidenden genauso wie für den Mitmenschen. Und da glaube ich auch wieder, für Menschen, die gerade im Leiden sind, die keinen Weg rausfinden, alleine der Umstand, einen Menschen an der Seite zu haben, der das aushält mitzutragen, ob er dem jetzt was erzählt oder nicht, ist schon ein ganz großes Geschenk. Und da können wir uns selbst doch immer prüfen, wie schlecht halten wir es auch aus. Und ich meine, es ist einerseits eine schöne Gabe, dass man jemandem raushelfen möchte, dass man lösungsorientiert ist, dass man positiv orientiert ist, aber es muss halt im Tempo des anderen gehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses wirklich Empathische beim anderen sein und mit ihm das Schwere tragen, vielleicht ist das größere Geschenk.
Ein wichtiger Satz, das ist das schöne Wort, Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.
Schön, ja, das passt wieder so schön. Ja, und da haben wir wieder so schön, so wie Elisabeth Lukas gesagt hat, bei diesem einen Mann, ne? Also bevor es noch um die Rettung des Restes geht im Leidvollen, geht es auch einmal darum zu sagen, bin ich jetzt trotzdem dankbar für all das Gute, das war. Nicht, was auch zu sehen. Und es soll ja das Leidvolle und den Schmerz nicht verdrängen. Es soll nur auch gesehen werden. Ne? Es gibt so diese in der Lebensscheune, weil natürlich, weil ich von der Lebensscheune zu Beginn gesprochen habe, ne? Manchmal wird in unsere Lebensscheune natürlich auch Unkraut hineingetragen oder das Schicksal bringt uns Unkraut und das können wir nicht wegmachen. Ja? Aber je mehr wir Gutes dazulegen, desto besser. Es gibt aus der positiven Psychologie Martin Seligmann in diesem Buch Flourishing, das ist also das wichtigste Werk dazu, wie man aufblühen kann. Er war nämlich auch Rosenzüchter und er bringt da dieses Beispiel, wie seine Rosen möglichst schöner blühen. Und er sagt, natürlich Schädlinge und Unkraut, das ist ein Problem. Aber er sagt, so viel können sie gar nicht ausrupfen und so viel können sie gar nicht in der Schädlingsbekämpfung machen, da werden sie nie fertig. Was viel besser ist, ist möglichst nährenden Dünger zuzuführen. Und dass wir dann eben bei all dem Leidvollen trotzdem Positives hineinbringen. Nein. Und eine Übung. Man muss sich täglich neu darin üben.
Ich wollte eigentlich das Thema dann dazu bringen, diese Unmengen von Kindern, die heute in der Krise bei der Physik sind. Das ist einfach immer aushalten, die ganz kleine Corona muss war, meistens Einzelkinder sind, meistens in verbrüderten Familien aufwachsen. Wenn wir uns die Nachrichten anhören, hören wir unsere schlechten Nachrichten und eigentlich keine guten. Also es ist dann schon extrem schwierig, da dankbar zu sein. Ich will nicht sagen, vielleicht ist mir das lustig, geben zu können, aber von den vielen Leuten, die zuschauen, muss man ein bisschen bitte dankbar sein.
Ja, und deswegen glaube ich, ist es auch eine gute Idee, hier und da auch bewusst zu entscheiden, wie viel Medienkonsum gebe ich mir von klassischen Medien und wo schalte ich ab. Also auch da ist man, glaube ich, gut beraten zu sagen, na, heute keine Nachrichten oder nur einmal am Tag und ich gehe lieber in die Natur oder lese ein gutes Buch oder nähere mich mit etwas Positivem. Ja. Die Nachrichten, war das gestern in den Nachrichten, weil ich mir auch wieder gedacht habe, Wahnsinn, es ist wirklich eine negative Sache nach der anderen und dann wäre eine positive, weil die Barbara heißt sie, Erika Freeman, haben Sie das, werden Sie zufällig mitbekommen, die Erika Freeman, große Psychoanalytikerin, 95, 96, die immer wieder nach Wien kommt und die jetzt auch auf dem Balkon war, wo Hitler seine Ansprachen hat. Und da denke ich mir, sie hat so schön, sie hat gesagt, weil es ging darum, wie geht es Ihnen hier auf diesem Balkon? Und sie hat gesagt, es ist eine Freude. Sie hat tatsächlich das Wort Freude aufgenommen und Befriedung, weil viele sagen ja, sie könnten das nicht, weil sie retraumatisiert würden. Das muss auch jeder Mensch für sich entscheiden. Ja? Ich finde es großartig, dass sie das als Freude hat. Welche Headline war in Zeit und Bild bei diesem Beitrag? Die späte Rache. Sie hat kein einziges Mal von der Anima gedacht, jetzt hätten wir die Gelegenheit für eine positive Headline unter allen negativen und wir verkaufen es wieder als was anderes. Aber da muss man es halt umdeuten für sich, indem man gut zuhört.
Gut. Dann danke. Nochmals vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ich darf Sie recht herzlich einladen nächste Woche. Ist Dankbarkeit Skizzen zur Einigung eines Grundvollzugs von Dr. Steinmetz. Sie kennen ihn wahrscheinlich alle und ich lade Sie recht herzlich dazu ein. Ihnen allen einen wunderschönen Tag.